Deutschlandfunk Doku.
Cette année, il y avait de la neige. Là-bas, la place, en Allemagne, il n'y a pas de neige. Mais cette année, il y avait de la neige.
Normalerweise liegt dort kein Schnee. In diesem Jahr aber schon.
Plus de 6 heures dans terrain. Tout blanc. Rien du tout.
Wir marschierten 6 Stunden lang durch eine völlig weiße Landschaft. Alles war weiß, man sah überhaupt nichts. Keinen Menschen, keinen Baum, nichts.
Pas de personne, pas de loterie, nothing.
Ein Schmugglerpfad über die Pyrenäen im Hochwinter. Schneehöhe 60 cm. Robert und Gérald Finali, zwei Buben in kurzen Hosen und Straßenschuhen, steigen in die Fußstapfen eines baskischen Schleppers. Er bringt die beiden von Frankreich nach Spanien. Die Kinder sind 10 und 11 Jahre alt. Sie sind Juden. Ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Wir schreiben das Jahr 1953. Der Krieg ist seit 8 Jahren zu Ende.
On avait froid aux pieds. Moi j'ai toujours pleurniché. Mon frère, il a fait cette montée.
Wir hatten eisige Füße. Ich musste die ganze Zeit weinen. Mein Bruder auch. Aber er hat es geschafft.
On est arrivé à une auberge, où on a mangé quelque chose. Dans cette auberge, j'ai bu trois verres d'anisette.
In einer Herberge haben wir etwas gegessen. Ich habe 3 Gläser Anis-Schnaps getrunken.
Die Affäre Finali. Entführt im Auftrag des Vatikans. Ein Feature von Georg Renöckel.
Robert und Gérald Finali leben heute in Israel. Dort besucht sie der freie Journalist Georg Renöckel im November 2022, beinahe 70 Jahre nach ihrer Überquerung der Pyrenäen. Gérald lädt in seine Wohnung in einem Vorort von Haifa ein, einer quirligen Hafenstadt im Norden Israels. Seit dem Tod seiner Frau vor 3 Jahren lebt der 80-Jährige allein in einer großzügigen Wohnung mit Balkon. Gérald Finali ist ein braungebrannter alter Herr mit schütterem Haar, rundem Gesicht und strahlendem Lächeln, der sich auch am Stock noch gerade hält. Als leidenschaftlicher Koch sucht er regelmäßig den arabischen Bazar der nahen Altstadt von Akko auf, um Lebensmittel einzukaufen. Für den Besuch hat er Gemüsesuppe, Lammpastete und Quittenkompott gekocht. Robert Finali, der in Be'er Esheva im Süden Israels lebt, hat sich für das Treffen ein elegantes Hemd angezogen. Der 81-Jährige sitzt aufrecht auf dem Sofa. Robert hat flinke Augen, ein gewinnendes Lachen und spricht auch nach Jahrzehnten noch ein gepflegtes Französisch.
Ma langue se pas se lier, mais le contraire de lier se
libère.
Se libère. C'est important. Je trouve les mots nécessaires.
Jeder auf seine Weise erzählen die Brüder die unglaubliche Geschichte ihrer Kindheit. 1953 standen sie im Mittelpunkt eines Justiz- und Kirchenskandals, der die französische Nachkriegsgesellschaft in Atem hielt und in 2 unversöhnliche Lager spaltete. Begonnen hat alles in Wien.
Die Vorgeschichte. Wien, Deutsches Reich, August 1938.
Ma mère est Anne Schwarz. Son nom de famille était Schwarz. Son père et sa mère avaient un magasin de vêtements à Gmünd. G-M-U-N-D, qui est en Autriche du du Nord, à côté de la Tchechoslowakie.
Annie Schwarz aus Gmünd im Waldviertel ist Robert Fenalys Mutter. Sie ist 1915 geboren. Nach Abschluss der Handelsakademie in Prag geht sie für ein Jahr nach Manchester, um ihr Englisch zu perfektionieren. Annie ist eine moderne junge Frau. Für den Aufenthalt in England lässt sie sich den Führerschein, den sie kurz zuvor gemacht hat, übersetzen. Auch Fritz Fenaly, Annies Bräutigam, sticht aus der Masse heraus. Er publiziert schon während des Medizinstudiums in Wien auf dem damals noch jungen Gebiet der Radiologie. Neben dem Studium ist Fritz politisch aktiv, als überzeugter Sozialdemokrat und Zionist. Gleichzeitig mit seiner Promotion im Juli 1938 wird er als Jude mit Berufsverbot belegt. Kurz darauf heiraten die beiden.
Mon père a pris la médecine à Vienne. Il a travaillé comme médecin à la faculté de Vienne.
Mein Vater hat in Wien Medizin studiert. Er hat an der Uni geforscht. Doch die Nazis haben ihm verboten, in Österreich als Arzt zu arbeiten. Er hat sich daher umgesehen, wo seine Ausbildung anerkannt wurde. Ende 1938 haben sie es geschafft, aus Österreich zu fliehen und ihr ganzes Hab und Gut mitzunehmen. Sie haben ein Visum für Bolivien bekommen.
Annie und Fritz kaufen Fahrkarten für den Ozeandampfer Orbiter, der sie von Frankreich nach Südamerika bringen soll. Im Frühjahr 1939 fliehen sie aus Wien zunächst in die benachbarte Tschechoslowakei. Auch dort marschieren wenig später Hitlers Truppen ein. Über die Schweiz reist das Paar nach Frankreich. Doch die Fahrt dauert zu lang. Die Orbiter sticht am 22. April 1939 ohne Annie und Fritz Fenaly in See.
Ils ont acheté aussi un billet pour un bateau qui partait de Cherbourg en Bolivie, puis ils ont pas réussi à monter sur ce bateau. Pourquoi, je ne sais pas.
Warum sie es nicht an Bord geschafft haben, weiß ich nicht. Mein Vater hat danach Arbeit als Journalist in Paris gefunden.
À la fin, il a reçu la permission de travailler comme médecin dans la région de Grenoble.
Schließlich hat er eine Arbeitsgenehmigung als Arzt in der Region von Grenoble bekommen.
Im April 1941 wird Robert geboren. Frankreich ist in einen deutsch besetzten Norden und in eine freie Zone im Süden geteilt. Grenoble und seine Umgebung befinden sich in diesem relativ freien Teil Frankreichs. Doch auch hier werden Juden registriert und mit Berufsverboten belegt. Fritz praktiziert heimlich als Arzt, behandelt auch Flüchtlinge und Resistancekämpfer. Im Juli 1942 kommt ein zweiter Sohn zur Welt, Gerald, der wie schon sein älterer Bruder eine Woche nach der Geburt beschnitten wird. Im Herbst 1943 besetzen Hitlers Truppen Südfrankreich. Sie beginnen sofort mit der Jagd auf Juden. Einige fliehen im letzten Moment.
Sie sind allé dans le Vercors, dans les forêts pour se cacher.
Sie haben sich in den Wäldern des Vercors-Gebirges versteckt und wollten auch meinen Vater dazu überreden. Von meiner Mutter weiß ich es nicht so genau, doch mein Vater wollte seine Kranken nicht im Stich lassen. Deshalb hat ihn die Gestapo erwischt.
Am 14. Februar 1944 wird Fritz, der gerade von einem Krankenbesuch kommt, auf der Straße verhaftet. Annie wenig später in der Familienwohnung. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt in Sicherheit. Annie und Fritz haben sie bereits seit dem Herbst 1943 in einem Kinderheim versteckt.
Mon frère et moi, on était tous les deux ensemble dans la même pouponnière, disons. Et de là-bas.
Mein Bruder und ich wurden von den Nonnen von Notre-Dame des Sion nach Grenoble in die Kinderkrippe von Antoinette Brun gebracht.
Ses sœurs, c'est eux qui sont arrivés à nous mettre à la pouponnière de Grenoble chez Mademoiselle Brun.
Ils avaient identifié Mademoiselle Brun dans sa fonction de directrice comme une porte accessible pour garder les enfants
Die Direktorin der städtischen Kinderkrippe von Grenoble hat bereits seinen kleinen Buben bei sich aufgenommen. Guy, für den Robert und Gérald in den folgenden Jahren zu Ziehbrüdern werden. Heute lebt Guy mit seiner Frau Nicole im Dorf Caramont in Südwestfrankreich, unweit von Toulouse.
Et je sais que ça s'est passé ainsi pour nous.
Robert, Gérald und ich waren Kinder ohne Eltern.
Ainsi que pour Robert et Gérald.
Oder mit Eltern in ernsten Schwierigkeiten.
Ou les parents en difficulté sérieuse. Donc elle les recevait et Notre-Dame de Sion payait.
Mademoiselle Brun hat uns aufgenommen und Notre-Dame de Sion bezahlte.
Guy ist gleich alt wie Robert. Auch seine Mutter stammt aus einer gutbürgerlichen jüdischen Wiener Familie. Guy wurde auf der Flucht geboren. Seine Mutter geht später ohne ihn in die USA. Guy, Robert und Gérald leben von nun an wie Geschwister zusammen.
Deutsches Heeresgebiet Südfrankreich. Grenoble, Frühjahr 1944.
Die Ordensfrauen von Notre-Dame de Sion betreiben ein äußerst effizientes Widerstandsnetzwerk im Raum von Grenoble. Sie fälschen Papiere und verstecken zahlreiche jüdische Flüchtlinge vor der SS und der Gestapo. Sie überreden Antoinette Brun, Robert und Gérald in der Krippe unterzubringen. Unter den anderen Kindern fallen die beiden Neuzugänge nicht auf. Dennoch wird die Sommerwohnung von Antoinette Brun, in der die Kinder von der Hausangestellten Marie betreut werden, eines Tages Ziel einer Razzia der SS. Guy erinnert sich.
Enfin, Marie est venue vers nous, affolée, on l'a jamais vue comme ça. Elle a pris un air autoritaire. Taisez-vous, suivez-moi, venez là. Pas un bruit, planquez-vous là.
Wir hatten Marie noch nie so aufgeregt gesehen. Sie wurde plötzlich sehr streng und sagte, seid leise und kommt mit, hierher. Keinen Laut, versteckt euch da. Ich habe als Erwachsener versucht, die Wahrheit herauszufinden und eine Gedenktafel für eine Razzia beim Friedhof von Vif entdeckt. Wir waren im Frühjahr 1944 denunziert worden. Sie hätten uns genauso gut mitnehmen können.
Im September 1944 ist Frankreich befreit. Wenige Monate später, am 9. Februar 1945, bekommt der Bürgermeister von La Tranche einen Brief aus Neuseeland.
Haben Sie bitte die Güte zu entschuldigen, dass ich Sie in großer Angst mit einer Familienangelegenheit belästige. Können Sie mir Informationen über den Aufenthaltsort meines Bruders, Dr. Fritz Finali, seiner Frau Annie Finali und ihrer beiden Söhne geben? Ihre Margarete Fischl.
Der Bürgermeister antwortet sofort.
Annie und Fritz wurden von den deutschen Behörden am 14. Februar 1944 verhaftet, ins Lager Drancy gebracht und in weiterer Folge deportiert. Es war der dringlichste Wunsch ihres Bruders, dass sie sich im Fall eines Unglücks der Kinder annehmen.
Erst 8 Monate später, im November 1945, erhält Margarete Fischl auch einen Brief von Antoinette Brun.
Ich ziehe ihre Neffen auf meine alleinigen Kosten groß und habe nie die geringste Hilfe von einer jüdischen oder sonstigen Organisation bekommen. Hier sind nun Gefühlsbindungen, die man nicht so einfach brechen darf. Ihr Geld ist mir völlig egal. Die Liebe meiner Kinder ist mein Lohn. Ich bitte um keinen anderen. Ihre Neffen sind Juden, soll heißen, sie sind in ihrer Religion geblieben. Mit diesem Brief ist alles gesagt. Mit vorzüglicher Hochachtung, Antoinette Brun.
Margarete Fischl leitet alles Nötige in die Wege, um den letzten Wunsch ihres Bruders zu erfüllen und die Kinder nach Neuseeland zu holen. Dabei wird sie vom Roten Kreuz, vom Bürgermeister von La Tranche und vom französischen Außenministerium unterstützt. Im Oktober 1946 hält eine Sozialarbeiterin des Roten Kreuzes fest,
Mademoiselle Brun, mit der ich Kontakt aufgenommen habe, weigert sich kategorisch, die Finali-Kinder herauszugeben. Sie hat sich außerdem am 12. November 1945 als Vormund einsetzen lassen, konform mit dem Artikel 142 des Code Civil. Dieser Artikel sieht jedoch den Fall, dass sich andere Familienmitglieder danach noch melden, nicht vor.
Als Vormund bezieht Antoinette Brun staatliche Beihilfen für die Kinder. Sie lässt sämtliche Bemühungen Margarete Fischels ins Leere laufen. 4 Jahre lang unternimmt Margarete alles Menschenmögliche, scheitert aber an der Unnachgiebigkeit der Krippendirektorin. 1948 übernimmt Margaretes jüngere Schwester Hedwig Rosner, die mit ihrem Mann nach Palästina fliehen konnte, die Angelegenheit. Robert ist mittlerweile 7, Gerald 6 Jahre alt. Von der Existenz und der Verzweiflung ihrer Tanten ahnen die beiden nichts.
Man hat uns gesagt, dass unsere Eltern und Verwandten tot sind. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Wir wussten, dass Mademoiselle Brun nicht unsere natürliche Mutter war. Marie kümmerte sich um uns. Für uns war das ganz normal.
Hedwig Rosner und ihr Mann bitten einen alten Bekannten um Hilfe, der in Grenoble lebt. Der Chemiker und Unternehmer Moïse Keller ist ein ehemaliger Resistance-Kämpfer. Während der deutschen Besatzung hat er sein eigenes Kind bei französischen Bauern versteckt. Vom Schicksal der Familie Finali fühlt er sich persönlich betroffen. Claire geht zur Krippe, um mit Antoinette Brun zu sprechen. Als er ihr sein Anliegen vorträgt, reagiert sie mit einem Tobsuchtsanfall.
Ihr Juden seid doch eine feige Bande. Als es gefährlich wurde, habt ihr eure Haut gerettet und euch aus dem Staub gemacht, die Kinder zurückgelassen. Und jetzt haben sie die Stirn, sie zurückzufordern. Sie glauben, dass das so gehen wird. Na, sie kennen mich schlecht. Niemals werden sie diese Kleinen sehen. Ich werde sie niemals zurückgeben. Hören Sie gut zu. Niemals. Das Einzige, was ich Ihnen dazu noch sagen kann und das Ihnen bestimmt Freude machen wird, ist, dass ich sie habe taufen lassen. Ich habe kleine Katholiken aus ihnen gemacht.
Diese Taufe, die am 28. März 1948 im Dorf Wiff vorgenommen wurde, verändert die Situation grundlegend. Laut dem Kirchenhistoriker Thomas Prügel zieht das vollzogene Sakrament gravierende kirchenrechtliche Folgen nach sich.
Es ist verboten, jüdische Kinder zu taufen, aber wenn sie getauft werden, dann gelten sie als Christen und müssen christlich erzogen werden und sie müssen den Eltern weggenommen werden, weil ein jüdisches familiäres Umfeld nicht garantieren kann, dass diese Kinder im christlichen Glauben beharren, sondern dann wieder vom Glauben abfallen und als Apostaten gelten.
Auf der Flucht. Frankreich, Schweiz. 1948 bis 1952.
Seit ihrer Einschulung leben Robert und Gérald in Internaten und verbringen nur die Sommermonate im Dorf Wiff, wo Antoinette Brun eine Sommerwohnung hat. Durch Moïse Kellers Intervention ändert sich ihr Leben von Grund auf.
Du moment qu'on a su, c'était qu'on avait la vie de 8, 9 ans que les Juifs voulaient nous.
Mit 8 oder 9 Jahren erfuhren wir, dass die Juden hinter uns her waren. Ab diesem Zeitpunkt waren wir auf der Flucht.
Ein unstetes Leben mit wechselnden Identitäten und Wohnsitzen beginnt. Das Schuljahr 1949-1950 verbringen sie in Lugano, in der italienischen Schweiz. Dort wird ihnen verboten, Französisch zu sprechen.
Niemand wusste, dass wir die Finali-Kinder sind. Unser Familienname war jetzt Kadri. Robert hieß Louis und ich Marc. Und wir mussten zunächst einmal Italienisch lernen.
Im Jahr darauf kommen die Brüder zurück nach Frankreich. Auch hier wechseln sie zu Beginn jedes Schuljahres das Internat und die Namen. Während sich die Brüder vor den vermeintlichen Verfolgern verstecken, zieht ihre Pflegemutter, Antoinette Brun, die Gerichtsverfahren in die Länge. Antoinette Brun ist die langjährige Geliebte des Bürgermeisters von Grenoble. Im Gesellschaftsleben der Stadt spielt sie eine wichtige Rolle. Sie liebt auch den Luxus und umgibt sich mit einer umfangreichen Kunstsammlung, die sie ständig erweitert. Bei der Herkunft der Gegenstände ist sie nicht wählerisch.
Elle a récupéré, fait récupérer toutes ses affaires.
Sie ließ den gesamten Besitz der Familie Finali zu sich bringen.
Sous le coup de la rafle.
Ich habe gesehen, dass sie einen herrlichen Ring am Finger trug, aus massivem Gold, besetzt mit Diamanten und vielleicht Saphiren, das weiß ich nicht mehr so genau. Der hatte zuvor Annie Finali gehört.
Erst im Mai 1952, vier Jahre nach Moïse Colère's erster Begegnung mit Antoinette Brun und unzähligen Gerichtsterminen, werden Robert und Gérald erstmals von einem Richter angehört. Das Gericht und die Öffentlichkeit erfahren, dass die Direktorin der Kinderkrippe gar nicht dem Bild der liebenden, um ihre Schützlinge kämpfenden Ersatzmutter entspricht, das sie selbst in der Öffentlichkeit stets gezeichnet hat.
Wir hatten Angst vor ihr. Undenkbar, dass sie einmal zärtlich gewesen wäre. Guten Morgen, gute Nacht, das war alles. Und die Strafen, die sie verteilte. Ich weiß nicht mehr warum, aber einmal hat sie mich sogar über Nacht in den Kohlenkeller gesperrt.
Am 11. Juni 1952, sieben Jahre nach Margarete Fischels ersten Brief, fällt das Gericht ein rechtskräftiges Urteil. Die Kinder müssen an ihre Tante Hedwig Rosner, vertreten durch Moïse Keller, übergeben werden. Als Datum der Übergabe wird der 15. Juli 1952 festgelegt. Als Moïse Keller in Begleitung eines Gerichtsvollziehers und eines Polizeikommissars vor der Krippe erscheint, sind Antoinette Brun und die Kinder verschwunden.
Il y a eu des petits événements, par exemple Moïse Keller qui sonnait au portail.
Es kam öfter zu solchen Begebenheiten. Moïse Keller läutete am Tor, da er mit Mademoiselle Brun sprechen wollte. Ich weiß nicht, ob Gérald und Robert zu diesem Zeitpunkt da waren. Auf jeden Fall schärfte sie uns ein, still zu sein. Sie selbst versteckte sich hinter dem Vorhang und beobachtete Keller so lange, bis er aufgab und erkannte, dass er mit niemandem sprechen konnte. Ich kann mich gut an Keller und seine vergeblichen Besuche erinnern.
Donc je me rappelle bien de Keller qui sonnait, qui attendait au portail.
Die Direktorin der Kinderkrippe sucht nun Unterstützung beim Orden Notre-Dame de Sion, der Robert und Gérald während der deutschen Besatzung bei ihr untergebracht hat. Mère Antonine, die Oberin des Ordens in Grenoble, berät sich mit Kardinal Gellier, dem Erzbischof von Lyon und obersten Bischof Frankreichs. Dieser hat im Oktober 1946 ein Rundschreiben des Heiligen Offiziums erhalten, der für den Schutz der Glaubenslehre zuständigen Abteilung des Vatikans. Dieser Brief ruft Frankreichs Bischöfen einige Prinzipien im Umgang mit Holocaust-Waisen in Erinnerung. Der wichtigste Punkt darin lautet:
Kinder, die getauft wurden, dürfen keinen Institutionen anvertraut werden, die ihre christliche Erziehung nicht garantieren können.
Der Befehl aus Rom gilt auch für Robert und Gérald. Kardinal Gerlier bittet den Vatikan um detailliertere Anweisungen im konkreten Fall Finali und gibt Mère Antonine einstweilen Rückendeckung bei ihrem Vorhaben, die Kinder bis auf Weiteres verschwinden zu lassen. Mère Antonine organisiert nun das Leben von Robert und Gérald. Nach Aufenthalten im Elsass und in Paris landen sie schließlich unter falschen Namen in einer Schule des Ordens Notre-Dame de Sion in Marseille.
Quand on est parti de Paris,
als wir aus Paris nach Marseille gingen, haben wir das bereitwillig gemacht, ohne Widerrede. Wir mussten alles in Paris zurücklassen, die Bücher und auch meine Briefmarkensammlung, die ich wieder begonnen hatte. Ich habe unterwegs immer alles verloren. Wir hatten nichts, was uns gehörte.
Im Jänner 1953 beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. Zwei Journalisten der populären Zeitschrift Paris Match sind auf den Fall aufmerksam geworden und treffen Antoinette Brun für ein Interview. Bei dieser Gelegenheit stehlen sie ein Foto von Robert und Gérald, das am 17. Jänner groß auf dem Cover abgedruckt wird. Ganz Frankreich kennt nun die Geschichte. Vor allem aber auch die Gesichter der entführten Waisen. Mère Antonine nimmt sie sofort aus der Schule und versteckt sie bei einem Priester in Marseille. Eine Woche später trifft ein Schreiben aus dem Vatikan bei Kardinal Joliet ein. Es ist unterzeichnet von Kardinal Giuseppe Pizzardo, dem Sekretär des Heiligen Offiziums.
Die Kirche hat das unantastbare Recht, die freie Wahl der Kinder zu verteidigen, die ihr durch die Taufe angehören. Gesetzt die schmerzliche Hypothese, wonach der definitive Spruch der höchsten Instanz dem der ersten Instanz widersprechen sollte, wird es angezeigt sein, dieser Dame zu raten, sich in jedem möglichen Maß dem Befehl, die Kinder zu übergeben, zu widersetzen.
Während der Vatikan an der Entscheidung festhält, das rechtsgültige Urteil des französischen Gerichts zu missachten und die Kinder versteckt zu halten, wird Antoinette Brun in Untersuchungshaft genommen. Mère Antonine lässt Robert und Gérald nun nach Bayonne im französischen Baskenland bringen. Doch sie werden erkannt. Im letzten Moment gelingt es der Ordensfrau, die Kinder vor dem Eintreffen der Polizei aus der Schule zu holen und in einem Pfarrhof unterzubringen. Am 4. Februar wird Mère Antonine verhaftet, eine als Resistance-Heldin und Ordensoberin hoch angesehene Frau. Die Presse stürzt sich auf den Skandal. Bald ist Frankreich in zwei unversöhnliche Lager gespalten. Die Verfechter des laizistischen Rechtsstaats einerseits und das katholisch-nationalistische Lager andererseits. Auf den Kommentarseiten der französischen Zeitungen wird ein erbitterter, oft untergriffiger Kampf um die Deutungshoheit im Fall Finali ausgefochten.
Courrier de Bayonne, 7. Februar 1953. Sollte Herr Keller schon vergessen haben, wie der sogenannte Fanatismus der religiösen Autoritäten und der von Mademoiselle Brun während der Besatzungsjahre so viele seiner Religionsgenossen vor den Klauen der Gestapo gerettet hat?
Le Figaro, 20. Februar 1953. Mademoiselle Brun ist ein Monster der Barmherzigkeit. Seit 40 Jahren rettet sie großherzig gefährdete Kinder.
Le Populaire, 22. Februar 1953. Man macht sich über uns lustig und tut so, als würde die Kirche in Frankreich nicht Bescheid wissen.
Nouvelle Gazette du Biarritz, 23. Februar 1953. Ist es vorstellbar, dass bei uns in Frankreich diese höheren Wesen, deren Leben allein durch ihre Funktion ein Muster an Geradlinigkeit, Selbstverleugnung und Güte ist, von einem Tag auf den anderen auf das feuchte Stroh eines Kerkers geworfen werden?
Le Monde, 2. März 1953. Es scheint hoch an der Zeit daran zu erinnern, dass Frankreich ein Rechtsstaat ist, dass keine Kirche über rechtliche Autorität verfügt und dass die Sakramente aller Religionen keinerlei rechtliche Bedeutung haben.
Angesichts der aufgeheizten Stimmung beschließt Kardinal Joliet, Robert und Gérald außer Landes bringen zu lassen. Er hat gute Kontakte nach Spanien, zum Bischof von Toledo, in dessen Einflussbereich die Kinder nun untergebracht werden sollen.
Als wir im Pfarrhof versteckt waren, hieß es eines Tages, die Juden sind euch wieder auf den Fersen. Ihr müsst fliehen. Über die Pyrenäen. Als brave Kinder haben wir das ohne Widerspruch akzeptiert.
Baskenland, Februar 1953.
In den Abendstunden des 12. Februar 1953 bringt ein kirchentreues Ehepaar Robert und Gerald mit dem Auto ins Dorf Biriatou am Fuß der Pyrenäen. Im Fall einer Polizeikontrolle sind sie angehalten, Robert und Gerald als die eigenen Kinder auszugeben.
On est arrivé là-bas à la village dans la soirée. On nous a donné à coucher dans le là-haut sous la.
Wir sind am Abend in einem Dorf angekommen und haben in einem Haus auf dem Dachboden geschlafen. Am nächsten Tag ist ein Mann gekommen, der uns mitgenommen hat.
José Susperregi, Tomo genannt, ist ein 66-jähriger Baske, den die Priester aus Bayonne als Schlepper ausgewählt haben. Er führt die kleine Gruppe, die aus Robert, Gerald und einem Priester besteht, auf einem alten Schmugglerpfad in Richtung Spanien. Abmarsch 7.30 Uhr. Er wird später zu Protokoll geben.
Wir verloren keine Zeit, um das bisschen Dunkelheit noch auszunützen. Ich ging voran und machte mit meinen Gummistiefeln tiefe Spuren in den Schnee. Der ältere der beiden folgte mir und stieg genau in meine Fußstapfen. Dann kam der Pfarrer, zum Abschluss der jüngere Bruder. Niemand sprach ein Wort, doch der Anstieg war hart. Die armen Kleinen und auch ich selbst mit meinen 66 Jahren, wir mussten die Zähne zusammenbeißen. Für die 4 Kilometer bis zur Grenze brauchten wir 4 Stunden. Den Kindern rannen die Tränen hinunter.
Wir hatten nur Socken an und ganz normale Schuhe.
Wir haben auf dem Weg nicht mit ihm gesprochen. Er wollte schneller marschieren, aber wir konnten nicht. Uns fehlte die Kraft. Wir hatten die Monate davor versteckt in Zimmern verbracht und waren kaum ins Freie gekommen. Und nun mussten wir plötzlich ein Gebirge überqueren bei Schnee und Kälte. Es war sehr hart für uns beide, aber wir mussten eben fliehen.
Die erschöpften Kinder werden nie in Toledo ankommen. Der Schlepper übergibt sie baskischen Priestern, die sich von einem französischen Kardinal keine Vorschriften machen lassen. Robert und Gerald bleiben vorerst im Kloster von Lascao, einer nationalistisch-baskischen Hochburg. Angesichts der zunehmend schlechten Presse für die Kirche in Frankreich drängt Kardinal Gellier unterdessen darauf, mit der Familie zu verhandeln. Im März 1953 kommt eine geheime Vereinbarung zustande. Die Rosners sind bereit, alle Entführungsklagen fallen zu lassen, wenn die Kinder zurückgebracht werden. Doch nun weiß der Kardinal nicht mehr, wo sie sind. Da ihr Aufenthaltsort im baskischen Kloster durchgesickert ist, haben die Mönche Robert und Gerald getrennt zu verschwiegenen Familien gebracht.
Wir wurden getrennt. Ich war in San Sebastian bei einem Ingenieur. Er hat mir verboten, Französisch zu sprechen. Ich musste Spanisch lernen. Ich hatte aber ein Buch von Alexandre Dumas, den Grafen von Monte Cristo. Ich habe es 5-mal gelesen. Etwas anderes konnte ich nicht tun. Nur aus dem Fenster schauen. Mein Bruder war in einem Dorf bei einem Pfarrer. Der durfte machen, was er wollte.
d'aller où il voulait.
Obwohl ein Kompromiss ausverhandelt ist, bleiben die Kinder verschwunden. Angesichts des Stillstands und des wochenlangen Schweigens des Vatikans informiert Großrabbiner Kaplan die französische Öffentlichkeit am 5. Juni 1953 von der Existenz des Kompromisses zwischen Kirche und Familie sowie über den Bruch dieser Vereinbarung durch die Kirche. Die Medien berichten ausführlich, der neuerliche Skandal wirkt sofort. Das heilige Offizium beauftragt Kardinal Joliet und dessen spanische Amtskollegen, die peinliche Affäre schleunigst aus der Welt zu schaffen. Doch es kommt erneut zu Komplikationen.
Franco a dit non, il ne veut pas, il peut, le frère Fidanel ne peut pas passer la frontière.
Franco hat Nein gesagt. Da die Kinder nicht nach Spanien eingereist sind, können sie auch nicht ausreisen. Offiziell sind sie nicht hier. Wenn Frankreich sie trotzdem haben will, dann will Franco im Gegenzug die Basken. Und so kam die Geschichte wieder an einen toten Punkt.
Für den spanischen Diktator Franco sind Robert und Gerald ein willkommenes Faustpfand. Er hat es auf die in Frankreich lebende baskische Exilregierung abgesehen und gibt den Befehl, Robert und Gerald weiter ins Landesinnere bringen zu lassen. Doch nun reagieren die baskischen Geistlichen blitzschnell. Um sich nicht zu Handlangern des verhassten Diktators zu machen, übergeben sie Robert und Gerald einer Emissärin Kardinal Joliets, die sie am 26. Juni 1953 an den überrumpelten spanischen Grenzbehörden vorbei nach Frankreich zurückholt.
Un drame humain qui a secoué l'opinion française durant ces derniers mois vient d'avoir enfin son épilogue.
In einem Haus nördlich von Paris, das einem Mitglied der französischen jüdischen Kultusgemeinde gehört, warten sie auf ihre Tante. Die Zeitschrift Paris Match veröffentlicht einen Brief von Antoinette Brun an Robert und Gerald.
Meine lieben Kleinen, selbst wenn man euch zwingt, nun bei einer Familie zu bleiben, die sich jahrelang nicht um euch gekümmert hat, habt ihr immer euren Platz in meinem Herzen. Ihr seid meine Söhne und ihr seid Franzosen. Solltet ihr nach Israel gehen, verliert ihr auf einen Schlag eure Mutter und eure Staatsangehörigkeit, auf die ihr so stolz wart.
Am 2. Juli 1953 landet Hedwig Rosner in Paris. Nach fünfjährigem Kampf lernt sie nun endlich ihre Neffen kennen. Sie plant, 3 Monate in Frankreich zu bleiben. Doch die Familie kommt nicht zur Ruhe. Antoinette Brun versucht, ein Besuchsrecht bei den Kindern vor Gericht zu erstreiten. Eine erste Anhörung wird für den 29. Juli anberaumt. Hedwig Rosner, die kein Vertrauen mehr in den französischen Rechtsstaat hat, entscheidet sich zur vorzeitigen Abreise. Am 25. Juli landen Robert und Gerald mit ihrer Tante in Tel Aviv. Die Buben sind 12 und 11 Jahre alt. Ihre Eltern sind seit 9 Jahren tot. 8 Jahre lang haben ihre Tanten um das Sorgerecht gekämpft. Eine jubelnde Menschenmenge empfängt sie. Die Brüder verbringen die ersten Wochen in Israel in einem Kibbutz, in dem Französisch gesprochen wird. Dann ziehen sie ins Haus ihrer Tante Hedwig. An der renommierten Technischen Hochschule von Haifa wird Gerald zum Spezialisten für Feinmechanik und optische Geräte ausgebildet. Er macht Karriere in der Armee, danach geht er in die Industrie. Er spricht oft von seiner Mutter Annie, einer modernen, dem Leben zugewandten Frau, in der er sich wiedererkennt. Mit seiner Vergangenheit ist der vierfache Großvater im Reinen.
Il y a pas de question de faire de la guerre avec qu'est-ce qui s'est passé.
Es hat keinen Sinn, mit der Vergangenheit zu kämpfen. Was geschehen ist, ist geschehen. Und das ist schade und es ist schwierig, aber so ist das Leben. Es ist traurig, dass meine Eltern dort starben. Aber man muss weitermachen, weiterleben.
Robert spricht nach der Ankunft in Israel wochenlang kein Wort. Der bekannte Psychologe Reuven Feuerstein, ein Schüler Jean Piagets, hilft ihm dabei, sich im neuen Umfeld zurechtzufinden. Robert möchte Arzt werden wie sein Vater, scheitert aber aus sprachlichen Gründen an der Aufnahmeprüfung der medizinischen Fakultät der Universität von Jerusalem. Man rät ihm, den ersten Studienabschnitt in einem frankophonen Land zu verbringen. Robert wird in Genf zum Studium zugelassen. Er reist per Schiff nach Europa und nimmt sein Motorrad mit, um sein ehemaliges Kindermädchen Marie und Bekannte der Familie in Frankreich zu besuchen. In Europa zu bleiben, ist nach erfolgreich absolviertem Studium keine Option für ihn.
Für mich war es klar, dass ich nach Israel zurückkehre und dort mein Diplom mache.
Je vais étudier la médecine, je vais faire mon diplôme et retourner en Israël, c'est la place où je
Israel war für mich der Ort, an dem ich leben sollte.
Que j'ai vu où je dois vivre.
Antoinette Brun kehrte nach ihrer Enthaftung wieder an ihren Arbeitsplatz in der Kinderkrippe zurück. Sie adoptierte Guy, der sich mit 17 frühzeitig zum Militärdienst meldete, um aus dem Haushalt der ungeliebten Adoptivmutter ausziehen zu können. Guy verbringt Jahrzehnte damit, seine leibliche Mutter ausfindig zu machen. Erst als er über 40 ist, kommt es zum Wiedersehen. Jahrelang hat Guys Mutter von den USA aus verzweifelt versucht, ihren Sohn zu sich zu holen. Sie scheiterte jedoch an Antoinette Brun, die wie im Fall der Brüder Finali einfach nicht auf ihre Briefe reagierte. Mit seiner Vergangenheit hat sich auch Guy längst ausgesöhnt. Sein Urteil über seine Adoptivmutter Antoinette Brun ist jedoch unerbittlich.
C'était l'argent que nous représentions.
Wir waren keine Kinder, die geliebt, erzogen oder gar gehätschelt wurden. Nein, wir waren eine Geldquelle. Davon bin ich überzeugt.
J'en suis convaincu. Et je voudrais bien que quelqu'un me dise le contraire avec ces arguments.
Innerhalb der katholischen Kirche zieht die Affäre Finali weite Kreise. Unter dem Päpsten Johannes dem 23. und Paul dem 6. definiert die Kirche ihr Verhältnis zum Judentum neu. Das Judentum gilt von nun an explizit als Religion des Heils, die beiden Religionen als Geschwister im selben göttlichen Plan. Robert und Gérald Finali sind die letzten jüdischen Kinder, die im Namen der katholischen Kirche um ihres Seelenheils willen entführt wurden.
Sie hörten die Affäre Finali. Entführt im Auftrag des Vatikans. Ein Feature von Georg Renöckel. Erzählt von Emily Cox. Mit Karl Markowitsch als Robert Finali, Raphael Schuchter als Gérald Finali und Michael Dangl als Guy Brun. Gesprochen haben weiters Lilith Häsle, Esther Holoschi, Raphael Sass, Gabriel Schett, Ursula Strauss, Stefan Suske und Robert Reinagel. Musik Maciej Golebiowski. Redaktion Elisabeth Stratka. Technik Ralf Gabriel, Anna Kunzio, Manuel Radinger. Eine Produktion von ORF und Deutschlandfunk 2024.